Heute Morgen lautet das Thema, und es bildet ja den Abschluss der Predigtreihe, suchen Sie einen Gott, der Ihnen eine unverlierbare Geborgenheit bietet. Suchen Sie einen Gott, der Ihnen eine unverlierbare, durch nichts zu erschütternde Geborgenheit bietet. Im Orient waren im Altertum immer eine Menge Leute unterwegs, und zwar entweder als Verfolger oder als Verfolgte. Und das nicht im Traum, sondern in der Wirklichkeit. Völker dehnten sich aus und es gab damals noch kein Recht, das müssen wir an der Stelle feststellen, keine Ordnung für das geregelte Miteinander, ganz zu schweigen von einem Völkerrecht. Heute haben wir in Heidelberg ein Institut für Völkerrecht. Das alles gab es damals natürlich noch nicht. Recht und Ordnung wurde von den einzelnen Stämmen und Sippen aufrechterhalten. Und wenn nun zum Beispiel jemand von einer Familie umgebracht worden war, dann tagte der Familienrat und man bestimmte einen, der jetzt die Blutrache ausüben musste. Schon mal gehört vielleicht, Blutrache gibt es ja auch heute, glaube ich, noch irgendwo in Stämmen und so weiter. Das war also dann der Bluträcher, kaum zu glauben, aber trotzdem wahr. Und dieser Bluträcher war der Beauftragte der Familie und er war rund um die Uhr unterwegs, um den Mörder zu finden und ihn in irgendeiner Weise zu schädigen, am besten bis zum Tod. Klar, dass man in der Familie nicht unbedingt einen Kurzstreckensprinter aussuchte, sondern einer, der eine unwahrscheinliche Kondition hatte, denn man wusste, der Bluträcher, der braucht wirklich Ausdauer. Es geht wirklich darum, vielleicht tagelang, wochenlang einen Menschen zu verfolgen, der vor ihm floh. Und wenn sich die Gelegenheit günstig war, dann gab er sich zu erkennen und zunächst einmal inkognito verfolgte er jemand. Und wenn sie vielleicht auf freiem Feld war, dann gab er sich zu erkennen, ich bin der Bluträcher. Von der Familie beauftragt, um den Mord zu rächen. Und dann ging die Hatz an der Stelle los. Ehrensache, dass der Bluträcher dem Mörder so lange folgte, bis er kaum auf den Beinen stehen konnte. Und es war wichtig, dass er dann in irgendeiner Weise, wenn vielleicht auch nicht den Skalp, würden junge Leute vielleicht sagen, aber irgendetwas von diesem Menschen, den er nun gejagt hatte und erlegt hatte, triumphierend mit nach Hause brachte. Ich merke an den Reaktionen, einige schauen schon etwas entsetzt an der Stelle und denken vielleicht gut, dass nicht so ganz viele Kinder heute Morgen dabei sind bei dem Thema. Aber ich glaube, diesen Punkt würden die Kinder nie vergessen. Den erzählen sie nachher gewiss auch noch beim Essen. Für unsere Ohren ist das vielleicht ein bisschen grausam. Zugegeben, aber man muss wissen, das war in der damaligen Zeit noch ein Mindestmaß, was für Recht und Ordnung sorgte. Das größte Problem bei dieser Sache war, dass es bei einem unbedeutenden, unbeabsichtigten Unfall mit Todesfolge herbeigeführt wurde. Beispiel: zwei Männer sind im Wald und der eine führt die Axt. Und wer schon mal im Wald gearbeitet hat, der weiß das, ich kenne das auch. Und dass auf einmal vorne die Klinge abspringt und unbeabsichtigt wird der zweite irgendwie am Kopf getroffen, vielleicht tödlich getroffen. Unbeabsichtigt, wie geht's weiter? Die Familie beruft eine Versammlung ein, bestellt einen Bluträcher und gibt ihm einen klaren Auftrag, jetzt hier wirklich diesen Mann zu verfolgen. Wir sagen, das ist unfair. Der wollte doch seinen Mitarbeiter gar nicht umbringen. Das war doch unabsichtlich, das war doch keine Absicht. Und wir haben genau recht. Zu jener Zeit fehlte aber der Justiz ein gewisses Maß der Differenziertheit. Und keiner wusste, wie geht man nun mit dieser komplizierten Sache damals um. Nur einer wusste das. Und das war Gott. Und in einigen Büchern des Alten Testamentes, da geht Gott auf dieses Problem ein. Und es werden damals solche Asylstädte eingerichtet. Vielleicht haben Sie es schon mal gehört. Wir lesen einmal in der Bibel: Führt aus, was ich euch durch Mose gesagt habe. Wählt Städte aus, die als Asyl dienen sollen. Wer ohne Vorsatz einen Menschen getötet hat, der kann dorthin fliehen. Kein Verwandter des Getöteten darf dann noch Blutrache an ihm üben. Und wer zu einem dieser Städte flieht, der soll draußen vor dem Stadttor stehen bleiben, den Ältesten in der Stadt seine Angelegenheit vorbringen, dann sollen sie ihm in die Stadt aufnehmen und ihm Wohnraum bei ihnen geben. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, dann sollen sie den Totschläger nicht in seine Hände übergeben, weil er nicht vorsätzlich seinen Nächsten getötet hat und ihn von daher nicht gehasst hat. So soll er in der Stadt wohnen, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. Ist er unschuldig, soll er amnestiert werden und wieder in seine Stadt zurückkehren dürfen. Haben wir das an der Stelle? Die Gemeinde soll die Schuldfrage klären in diesem Fall und nicht der Rächer. Und das Prinzip der Wiedervergeltung, der Rachsucht soll hier eingedämmt werden. Dass man nicht einfach aufeinander losgeht und jemand totschlägt. Das ist im Alten Testament so. Wir kommen gewiss vom Neuen Testament her und müssen feststellen, dass Jesus das überboten hat. Dass Jesus sagt, du sollst nicht nur keine Rache üben, sondern überlass doch all das, was du gerne tun möchtest, überlass doch das doch einmal Gott. Und zum anderen sagt Jesus auch, liebe deinen Feind, nicht nur deinen Freund, das kann jeder, sondern liebe deinen Feind. Und da merken wir, das ist eine ganz andere Ordnung. Das ist ein ganz anderes Gebot, sage ich mal, was uns zutiefst herausfordert. Wie oft hat man die Hände in der Tasche geballt und möchte irgendetwas tun? Hier bei den Israeliten war das anders. Und dann wählten sie 6 Städte in ihrem ganzen Land aus. 6 sogenannte Asylstädte, geografisch geordnet, natürlich auf guten Straßen zu erreichen. Und in diese Städte konnte jemand, der verfolgt wurde von dem Bluträcher, fliehen und um Einlass begehren. Die Stadt war quasi die Untersuchungshaft, bis ein faires Gericht diese Sache jetzt wirklich entschied. Wurde eine Person von vorsätzlichen Mordes für schuldig befunden, dann wurde sie diesem Bluträcher ausgeliefert. Entschied man aber, dass etwas passiert war, unabsichtlich, ungewollt, dann musste der Bluträcher mit leeren Händen nach Hause ziehen und die Familie auf Blutrache verzichten. Diese Asylstätte, die entsprangen dem Herzen Gottes. Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott ist ein Gott des Friedens. Und im übertragenen Sinne zeichnen sie ein schönes Bild davon, und darauf will ich hinaus, wie sehr sich Gott um uns kümmert. Und wie das in seinem Wesen und Charakter ist. Gott kümmert sich um uns. Und er hat diesen Wunsch fest verankert, dass Menschen, die unterdrückt werden, dass Menschen, die in irgendeiner Weise Zuflucht suchen, dass sie bei ihm etwas finden. Er kümmert sich darum. Und dann lesen wir einmal im Psalm 91 einen tollen Psalm. Psalm 91 unter Gottes Schutz. Ein schönes Bild für einen geistlichen Zufluchtsort. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der sagt zum Herrn: Du bist meine Zuflucht. Bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. Du kannst dich darauf verlassen. Der Herr wird dich retten vor dem Fallen, die man dir stellt, vor Verrat und Verleumdung. Er breitet seine Flügel über dich und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Wie Schild und Schutzwall deckt dich seine Treue. Du musst keine Angst mehr haben vor Gefahren und Schrecken bei Nacht, auch nicht vor Überfällen bei Tag. Der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht stößt an einen Stein. Löwen und Schlangen können dir nicht schaden, du wirst sie alle niedertreten. Das ist ein unwahrscheinliches Wort. Und es ist ja so wichtig, dass man diese Worte der Bibel nicht als Museumsstücke behandelt, zu schön, um wahr zu sein, sondern dass man sich darauf einlässt, existenziell darauf einlässt, ernst macht, damit man das dann auch an der Stelle erfährt. Ein tolles Bild. Ich kenne das sehr gut. Man wird Zuflucht haben unter den Flügeln der Mutter der Henne. Ich habe das Vorrecht gehabt, auf einem Bauernhof groß zu werden, und dann kenne ich das. Wir haben auch immer diese Küken ausschlüpfen lassen und dann waren da bei einer Henne so 15, 20, je nachdem, wie viel sie ausgebrütet hatte. Und die liefen dann, ja, ich hätte fast gesagt, im Gänsemarsch dann über den Hof. Und das war immer wieder ein Locken und ein Rufen. Und dann konnte man das erleben, dass in irgendeiner Weise ein Raubvogel einmal über unser Anwesen flog. Und schon kam dieser Lockruf der Mutter. Und die Kleinen, wie das heute natürlich bei den Kindern auch so der Fall ist, die waren alle folgsam. Und die ließen sich mit einem Lockruf sofort zu der Mutter locken. Und die breitete ihr Gefieder aus, die plusterte sich auf. Und dann hatten die alle Zuflucht bei der Henne. Und dann gab es das ein oder andere, ach, das sind Blicke, die wird man nie mehr vergessen, so Eindrücke, so das ein oder andere, das blinzelte so ein bisschen unter den Federn der Mutter heraus und schaute so ein bisschen zu dieser Bedrohung da oben und sagte so ungefähr, Edge, mich kriegst du nicht. So ungefähr, tolles Bild. Schaut, und dieses Bild benutzt hier Gott, um uns Mut zu machen, bei ihm Zuflucht wirklich zu suchen. Gott möchte seine schützenden Hände über uns ausbreiten. Und er möchte damit seine verängstigten, verirrten, niedergeschlagenen und erschöpften Kinder einfach ermutigen. Komm heraus aus der Gefahr, ich berge dich eine Zeit lang. Wärme dich bei mir und schöpf neue Kraft und neuen Mut, bis die Gefahr wieder vorbei ist. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Natürlich ist das kein Dauerzustand. Es kommt die Zeit, wo Gott auch, darf ich es mal bildlich sagen, seine Flügel auch ein bisschen lüftet. Und wo wir dann wieder hinausgehen müssen an der Stelle, um uns der Realität zu stellen. Aber wir werden dann ruhiger, gefasster, gelassener, gestärkt an die Welt hinausgehen. Vielleicht ist das für dich heute Morgen eine unwahrscheinlich gute Geschichte, weil es deine Situation trifft. Und du verlangst an sich nach so einem Ort, wo du hingehen kannst. Und wo du auftanken kannst, wo du sicher bist. Und andere sagen, Gott, als Zufluchtsort habe ich an sich gar nicht nötig. Das ist doch etwas für Schwache. Ich brauche doch nicht so ein Asyl, wie das manche brauchen. So ein Bergungsort. Ich bin selbst der Mann und ich habe ein Durchsetzungsvermögen. Ich komme klar mit allem, was das Leben so an mich heranträgt. Wer braucht einen bergenden Gott? Für 99% der Israeliten waren die Asylstädte ja irgendwie so ein Punkt. Sie wussten, wo sie waren, aber sie brauchten sie nicht. Für 99% war das an sich unwichtig. Nur für den einen, den es betraf, für den war das lebensnotwendig. Für den Waldarbeiter, der seinen Kollegen erschlagen hatte, unabsichtlich. Für den war diese Asylstadt unwahrscheinlich. Hier konnte er Rettung finden. Wer braucht heute so eine Asylstadt oder so einen bergenden Ort? Ich denke, Menschen, die sich sehr unterdrückt fühlen, Menschen, die gemobbt sind, und man hört es ja immer mehr, müde und resignierte Menschen, Menschen, die Angst haben, Menschen, die einsam und enttäuscht sind und gescheiterte Menschen, die an sich selbst oder an den Herausforderungen gescheitert sind. Menschen, die auf eine unfaire Weise angegriffen werden. Wir lesen einmal im Psalm 9, den Unterdrückten bietet er sicheren Schutz. In schlimmer Zeit sind sie bei ihm geborgen. Dort, wo wir in Gefahr sind, da ist Gott in seinem Element. Und er bietet uns einen Zufluchtsort. Und da schlägt sein Gott, da schlägt sein Herz. Wissen Sie, das ist das Entscheidende bei Gott, dass wir uns das sagen lassen. Gott ist immer ein Gott für die Schwachen. Nicht unbedingt für die Starken, die sich selbst genug sind. Gott ist ein Gott für Kranke und nicht in erster Linie für die Gesunden. Gott ist ein Gott für Sünder, die in irgendeiner Weise einen falschen Weg eingeschlagen haben. Menschen, die schuldig geworden sind und nicht für die Gerechten. Dort, wo seine Kinder verletzt sind, dort, wo sie verfolgt werden, wodurch auch immer, da ist er mit seiner faszinierenden Liebe. Und das ist erstaunlich. Vielleicht läuft es bei Ihnen zurzeit bestens. Ich wünsche es Ihnen von ganzem Herzen. Aber darf ich das auch mal sagen, der Wind kann sich ganz schnell drehen in unserem Leben. Ich kenne Menschen, mit denen konnte man vorgestern überhaupt nicht über Gott reden. Und inzwischen ist etwas in ihrem Leben passiert, das hat alles gedreht. Auf einmal kann man mit ihnen reden. Es mag sein, dass wir zurzeit in ruhigen Gewässern segeln. Aber ich glaube, wir sind nüchtern genug zu sagen, vom Zeitpunkt und heute, für unsere ganze Lebensspanne, da werden Zeiten kommen, da werden die Stürme in unserem Leben wirklich toben. Die Frage ist, ob wir auch auf diese Situationen vorbereitet sind. Spätestens dann wird man erleben, dass so ein Zufluchtsort in Gott sehr, sehr wertvoll ist. Wie kommt man in den Genuss dieser Asylstätte? Der erste Punkt ist fast zu einfach, aber ich möchte ihn trotzdem nennen. Dass man Gott anruft. Dass man Gott anruft. In der Bibel heißt es einmal, dass Gott sagt, wenn er mich anruft, dann antworte ich. Wenn er in Not ist, bin ich bei ihm. Und ich hole ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie mit dem Beten gemacht haben. Ob Sie sagen, es ist doch alles Kokolores, daran kann ich überhaupt nicht glauben. Wissen Sie, ich bin fasziniert von solchen einfachen Einladungen, wie wir sie hier gerade stehen haben. Und das ist etwas, was man ausprobieren muss. Und ich möchte Sie einfach ermutigen, wenn Sie das vielleicht auch seit langer Zeit nicht mehr geübt haben, zu beten, dass Sie in der Tat mit Ihrer Situation und mit all den Zweifeln, die damit verbunden sind, dass Sie sich an Gott wenden. Eine unwahrscheinliche Zusage. Und die Bibel ermutigt uns an vielen Stellen dazu, im Glauben und Vertrauen diesen Weg zu Gott zu wagen und dann zu erfahren, dass Gott uns eine Geborgenheit bietet. Das ist eine unglaubliche Nachricht für uns Menschen. Wir müssen nicht irgendeine geweihte Pilgerstätte aufsuchen. Ich muss nicht irgendwo hinfahren. Ich muss auch nicht unbedingt den Pastor anrufen. Und ich muss auch nicht bis zum nächsten Gottesdienst warten, sondern Gott ist da. Und ich kann in der Tat ganz persönlich und ganz direkt mich an Gott wenden. Manchmal vielleicht hinter dem Lenkrad und dem Fahrstuhl oder irgendwo in der Wohnung. All diese Orte sind genauso gut wie irgendeine prachtvolle Kathedrale. Das ist die gute Nachricht. Zu jeder Zeit, zu jedem Ort, in jeder Situation Zugang zu Gott aufnehmen. Einzige Bedingung ist, dass man sein Bedürfnis eingesteht und sich so an ihn wendet. Wir kennen all die Geschichte von Petrus, von dem Petrus, der auf dem Wasser gehen wollte und dann ist er gesunken. Und dann ruft er Jesus an, Herr, erbarme dich. Eine ganz wichtige Sache, eine tolle Möglichkeit. Ich habe die Tage in meiner Bibel gelesen, Paulus in Korinth, ein Mann, dem das Wasser bis zum Hals stand und dem man gemobbt hat, wo immer es nur ging. Und wie er das vor Gott und mit Gott verarbeitet hat. Und ich wurde erinnert an eine persönliche Situation in unserer Familie. Ich habe sie schon einmal erzählt, als unser ältester Sohn wirklich auf der Kippe stand, 14 Tage. Und wo uns die Ärzte nicht sagen konnten, ob er wirklich durchkommt. Wissen Sie, das sind so Situationen, da wird sich herausstellen, ob ich etwas habe, von dem ich gehalten werde. Ob ich etwas habe, was mich trägt, mitten in allem Weinen, mitten in allem Schreien, dieses Festgehaltensein. Wir brauchten in der damaligen Situation, meine Frau war hochschwanger mit dem zweiten Kind, wir brauchten einen Gott, bei dem wir uns verstecken konnten, wie die kleinen Küchlein bei der Henne. Und dann zu erleben, das trägt, das macht uns ruhiger, mit all den Fragen auch vielleicht bis hin zum Abschied nehmen, die wir durchdenken mussten. Ein Gott, der uns in diese Geborgenheit hineinnahm. Und er öffnete uns seine Tore der Asylstadt und wir konnten eintreten. Und Millionen Christen haben dieses erfahren. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Vor einigen Wochen haben wir die 37-jährige Frau eines Kollegen, Mutter von zwei kleinen Kindern, beerdigt. In Kassel. Eine große Not. Ich weiß gar nicht, wie mein Kollege, mit dem ich in einem Gremium zusammenarbeite, einfach mit dieser neuen Situation so auskommt. Als Vater mit zwei kleinen Kindern. Diese Tage schickt er uns eine Danksagung und es steht über dieser Danksagung: von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das bewegt einen, wenn man so etwas bekommt. Rufe mich an in der Not. Das ist die Möglichkeit. Das Zweite, dass wir unsere Sorgen wirklich vor ihm ausschütten. Im Psalm 62 heißt es einmal: Ihr, die ihr zu Gottes Volk gehört, setzt euer Vertrauen jederzeit auf Gott und schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht und Zuversicht. Das Passwort, um uns die Tore für Gottes Asylstadt aufzutun, das ist kurioserweise, das sind die Tatsachen, die uns gerade zu schaffen machen. Wir müssen nicht die Zähne zusammenbeißen und müssen nicht sagen, da muss man halt durch und müssen uns die Tränen wegdrücken. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker, und all die Sprüche, wir kennen sie ja irgendwo. Nein, wir dürfen und sollen ehrlich klagen und sagen, was uns Angst macht. Und dann werden wir etwas von seiner bergenden Nähe erfahren. Das haben alle Glaubenden erfahren und erlebt. Ich denke an Jeremia. Gott hat diesem Mann unheimlich zugemutet. Ich sage mal, es war so ein Pastor im Alten Testament. Und er musste in einer Umwelt leben, wo man Gott einen lieben, guten Mann sein ließ. Und da war er Pastor, Prophet, Prediger. Das war kein Pappenstiel. Und wie befürchtet geschah es, die Leute hielten sich die Ohren zu und sie schrien diesen Mann nieder. Und als er weitermachte, gingen sie ihm nicht nur an die Wäsche, sondern die schlugen ihn, nahmen ihn gefangen und steckten ihn in den Stock, die Füße in so einen Schraubstock, in so einen Block hinein. Und die Leute machten ihre Späße auf seine Kosten. Und dann können wir verstehen, dass dem Mann irgendwann der Kragen platzte. Und er sprudelte aus ihm heraus: Gott! Überlegen Sie mal, wie er mit Gott redet. Gott, du hast mich verführt und ich habe mich verführen lassen. Du hast mich gepackt und mir einen gewaltigen Auftrag gegeben. Nun spottet man nur noch über mich. Denn so oft ich in deinem Auftrag rede, muss ich das Unrecht bei den Sündern klar beim Namen nennen. Und das bringt mir nichts als Spott und Hohn bei den Menschen ein Tag für Tag. Und dann wurde Jeremia noch sauer. Und er sagt: Verflucht ist der Tag, an dem ich geboren wurde. Ausgelöscht der Tag, an dem meine Mutter mich zur Welt brachte. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater mit der Nachricht erfreute: Ein Junge ist, du hast einen Sohn bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in so einer Situation waren, ich nicht. Aber dass Menschen wirklich sagen, es wäre gut, wenn ich nie geboren werde, ich kann das nicht mehr packen. Was mir zugemutet wird, das ist einfach zu viel. Und das Interessante hierbei ist, das klagt der zu Gott, er jammert nicht nur gegenüber Menschen, der redet so mit Gott, klagt das wirklich zu Gott hin. So redet jemand, der auf dem absoluten Nullpunkt angekommen ist. Absolut kein frommes Gebet. Und mitten in diesem stürmischen Gebet, da erfährt er etwas anderes. Da erfährt er, wie Gott ihn birgt und wie er Zuflucht gewinnt. Doch du, Herr, stehst mir bei. Du bist mein mächtiger Beschützer. Ich habe dir meine ganze Sache anbefohlen. Singt dem Herrn und lobt ihn, denn er rettet den Armen aus der Gewalt seiner Feinde. Hier fängt sich jemand wieder. Hier bekommt jemand wieder Grund unter die Füße, obwohl man so übel mit ihm spielt. Und dann denken wir an den Regierungschef David. Wir wissen ja, je höher ein Mensch kommt, auch auf der Erfolgsleiter, umso angefochtener wird er, umso einsamer wird er. Umso mehr wird ihm geneidet und vieles andere mehr. Und das hat er auch erfahren. Und dann sagt er: Auf meinen Gott ist Verlass. Wie köstlich ist deine Güte, dass Menschen unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Ich hatte vorige Woche ein Gespräch mit einem Paar und ich wusste nicht genau, was mich dort vielleicht erreicht. Ich hatte mich aber so etwas vorbereitet und Wir haben uns miteinander gesprochen und irgendwann konnte ich Ihnen und durfte ich Ihnen das doch sagen, wissen Sie, ich möchte Ihnen jetzt wirklich Mut machen, dass Sie vor Gott kapitulieren und dass Sie zugeben, wir kriegen unsere Ehe nicht mehr in den Griff. Die kriegen wir nicht mehr in den Griff. Wir haben alles gemacht. Wir haben uns verrannt. Wir kriegen sie nicht mehr in den Griff. Kapitulieren Sie vor Gott. Und dann werden Sie feststellen, was daraus passiert. Und das haben die beiden gemacht. Ich sprach mit irgendeinem anderen und schrieb mir so einen Brief, ein Mail und sagte, ich kann erst in den Gottesdienst kommen, wenn das privat bei uns wieder läuft. Das war der Tenor. Das ist, glaube ich, die Haltung vieler Leute, dass man denkt, erst muss mein Schiff wieder flott sein und dann kann ich mich zu Gott nähern. Dann kann ich in den Gottesdienst gehen. Ich finde das ungemein schade. Und ich möchte dieser Person jetzt Mut machen. Bitte nähere dich Gott mit all dem Ungeklärten, was da ist. Mit all dem Chaos in deiner Familie und Ehe. Näher dich diesem Gott, so wie du bist. Und du wirst feststellen, dass er an der Stelle ansetzt. Wir dürfen vor Gott kapitulieren. Und dann werden wir feststellen, dass vielleicht nicht mit einem Schlag alles weggezaubert ist. Ganz gewiss nicht. Aber wir stehen der Problematik anders gegenüber. Wir bekommen Grund unter die Füße. Da wird vielleicht mancher Sache der Giftzahn entzogen und es ist nicht mehr so schlimm. Und der Himmel klart ein wenig wieder auf. Wir wissen vielleicht nicht, wie alles werden wird. Aber wir gewinnen Zuversicht, dass Gott das Heft in der Hand hat. Wir hatten am Freitag einen Naturwissenschaftler, der auch sehr intensiv gesprochen hat und hervorragend. Besorgt euch mal eine Kassette, auch über Zufall und Gottes Plan. Dieses, wie passt das unter einen Hut? Er hat hervorragende Antworten dort für meine Begriffe jedenfalls gegeben. Und dann eine ungemein wertvolle Erfahrung, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht. Wisst ihr, ich gönne mir jeden Tag so einen, darf ich das mal so sagen, so einen Gang auch in die Asylstadt. Einen Gang wirklich zu meinem Herrn, da lege ich sehr viel Wert drauf, dass mitten in der Turbulenz meines Lebens, und ist genauso wie bei euch auch da, dass ich mir diese Auszeit gönne vor Gott, dass ich unter seine bergenden Flügel flüchte und dort aus- und einatme, dass ich dort entschlacken kann und mich neu füllen lassen kann und mich neu ausrichten kann. Ungemein wertvoll, vor Gott zur Ruhe zu kommen. Und ich rate jedem von uns, dafür in den Tagesablauf irgendwo 10 Minuten vielleicht einzuplanen. Das ist kein Verlust, sondern das werde ich im Tag spielen wieder rauskriegen. Und nun mögen die Reaktionen auf das Gehörte vielleicht sehr unterschiedlich sein. Von dem einen vielleicht funktioniert das wirklich bis dahingehend, welch eine Möglichkeit. Und andere werden denken, ja, ist denn Gott nur so eine Art Feuerwehr? Wenn es brennt, ist sie wichtig? Und ansonsten, ja, steht Gott in der Garage, irgendwo in der Kirche? Wir lesen im Alten Testament einmal, Gott sagt, er hängt an mir mit ganzer Liebe, darum werde ich ihn bewahren. Weil er mich kennt und ehrt, werde ich ihn in Sicherheit bringen. Wenn er mich ruft, dann antworte ich. Wenn er in Not ist, bin ich bei ihm, ich hole ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich will ihn mit erfülltem Leben sättigen und mein Heil schauen lassen. Merken Sie, es ist ja viel zu wenig, Gott zu missbrauchen als Feuerwehr, sondern mit diesem Gott zu leben. Gott möchte nicht nur Feuerwehr spielen in unserem Leben, sondern Gott möchte unser Leben prägen mit all dem, was zu unserem Leben gehört. Gott will kein Krisenmanager nur sein, sondern er möchte seine Liebe in uns investieren und uns zur Gegenliebe ermutigen, mit Freuden, dass wir unser Leben ihm öffnen und mit ihm unterwegs sind. Diesen Gott brauche ich, der meine unverlierbare Geborgenheit gibt. Ich brauche diesen Gott auch gerade im Guten. Ich brauche den. Der Herr, der mit mir lebt und der aufpasst, dass auch ich nicht über die Stränge haue. und ein Gott, der auch an den Tiefpunkten da ist und mich festhängt und mich festhält. Mehr als alles andere ist das ein Gott, den wir brauchen. Ich betreue zurzeit eine Person, die voller Krebs ist und die genau weiß, dass ihr Leben unweigerlich dem Ende entgegengeht. Sie ist 67 Jahre alt und wir sind gut miteinander befreundet. Wir telefonieren regelmäßig und ich betrachte es als meine Aufgabe, sie nicht nur zu beerdigen, darum hat sie mich gebeten, wenn es dann soweit ist, sondern sie auch jetzt regelmäßig telefonisch zu kontaktieren. Und sie schrieb mir jetzt eine Karte so nah. Ich berge mich bei dir. Und wenn ich dich nicht sehe, du schaust mich immer an. Du bist mir zugetan. Dein Segen geht mit mir. Es schirmt mich deine Hand. Ich atme ein und aus. Von dir kommt meine Kraft. Ich spüre dich tief in mir. Vielleicht, verborgener Gott, bist du mir näher noch, als ich mir selber bin. Ich bin erstaunt, wie hier ein Mensch, der so dem Sterben und dem Tod ins Angesicht schaut, so getragen und geborgen ist in diesem Gott. Und ich bin selbst immer wieder ermutigt nach so einem Telefonat. Ermutigt, was haben wir für einen Gott? Für einen Gott, bei dem man wirklich geborgen ist, auch dann, wenn es so schlimm ist und so schlimm steht. Ich freue mich, dass wir heute Morgen das Abendmahl miteinander feiern dürfen. Normal feiern wir es immer abends und deshalb hat man das so drin. Miteinander das Abendmahl feiern dürfen, wo uns Gott einlädt, zu ihm zu kommen, in seine Geborgenheit, unser Leben wirklich in ihm fest zu verankern und sagen, Gott, ich möchte mit dir leben, vielleicht auch ganz neu mit dir leben. Ich brauche bei dir Asyl für meine ganze Schuld. Danke, dass du dafür gerade stehst. Mit meiner ganzen Sorge, mit meiner ganzen Problematik, mit all dem Ungeklärten, vielleicht auch jetzt durch die ganze Finanzkrise irgendwo. Ich weiß von Menschen, die dadurch in große Nöte reingekommen sind. Und dass man hier wirklich erfährt, Gott trägt. Die ersten Christen haben sehr viel das Abendmahl miteinander gefeiert. Jesus war ihre Mitte. Und durch ihn waren sie wirklich aufgehoben. Und in ihm waren sie geborgen. Ich lade heute Morgen in seinem Namen gerne ein, zu seinem Tisch, zu diesem Tisch der Gnade zu kommen. Vielleicht ist das für Sie noch viel zu früh und Sie sagen, ich habe noch so viele Fragen und Zweifel darum. Sie dürfen auch gerne sitzen bleiben. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Angebot. Gott, ich möchte mich neu auf dich einlassen. Und ich möchte dich bitten, dass du ganz neu auf mich eingehst. Und dass du mir ein Zeichen deiner Wirklichkeit gibst und dass ich mit dir rechnen kann. Wir wollen es so handhaben, wie wir es gewohnt sind, dass wir zwei Durchgänge haben und dass wer gerne einen Einzelkelch haben will, der kann bitte nach hinten gehen. Und hier vorne haben wir den Gemeinschaftskelch. Wenn wir immer vielleicht so 15 Personen sind in einem Durchgang, dann kommen wir gut miteinander klar. Wir wollen jetzt ein Lied singen, das macht uns unwahrscheinlich Mut. Das Lied ist unschwer zu erkennen, auf den Psalm 23 bezogen. Der Herr ist mein Hirte. Lasst uns dieses Lied miteinander singen.
Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt, des Königs Tisch für mich. bist mein Stecken und mein Stab. Und wandel ich im finstern Tal, fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist den Becher bis zum Rand gefüllt. An deine Hand wird meine Seele still, sie wird still. Ich komm an deine ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Herr.
Dann stehen wir gemeinsam auf und singen das nochmal, dies. Ich komm,
ich komm, ich komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin.